Er hätte mich erwürgt, wenn Edward nicht rechtzeitig wieder zu Bewusstsein gekommen wäre.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.
Beim Britpod wird's heute mal richtig gruselig. Britpod Crime heißt das Motto der Axemen und die Cray-Gangster, Englands gefährlichster Ausbrecher. Nichts für schwache Nerven, aber bleibt trotzdem dran. Zum ersten Mal wird es heute eine Britpod-Crime-Folge hier bei uns geben, lieber Klaus, wobei du ja als Krimi-Autor unter deinem Pseudonym Thomas Chatwin, der du noch bist, wahrscheinlich einen ganz besonderen Zugang zu diesem Thema hast, oder?
Naja, du weißt ja auch, wie oft wir bei unseren Themenrecherchen in England immer wieder auf interessante Kriminalgeschichten stoßen. Und so entstand unsere Idee, daraus mal einen eigenen Crime-Podcast zu machen.
Ja, genau. Und deshalb werden wir euch alle ein paar Wochen unter dem Motto Britpod Crime historische Kriminalgeschichten präsentieren.
Wie zum Beispiel heute vom unheimlichen Axtmann, der in den 1950er und 60er Jahren in London, Berkshire und im Dartmoor sein Unwesen getrieben hat.
Gruseln, Grauen, Gänsehaut. Und los geht's! Nachdem wir in der vergangenen Britpod-Folge aus dem berüchtigten Gefängnis Dartmoor berichtet haben, da wollen wir uns heute mal auf die Spuren des wohl gefährlichsten Verbrechers begeben, der jemals im Dartmoor Prison gesessen hat. Der sogenannte Mad Axeman, der in ganz Großbritannien gefürchtete Mann mit der Axt.
Sein bürgerlicher Name lautete Frank Mitchell, geboren 1929. Nach Dartmoor kam er 1962, also schon mit 33 Jahren, verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe. Ganz England atmete auf, denn Mitchells zahlreiche Verbrechen hatten das Land über Jahre erschüttert. Niemand konnte ahnen, dass sein Aufenthalt im Dartmoor Prison dramatische Folgen haben sollte, aber der Reihe nach.
Mitchell war eines von 7 Kindern aus einer Arbeiterfamilie in East London. Er war ein sehr schwieriger Jugendlicher, bald herangewachsen zu einem Hünen, aber mit der Intelligenz eines Kindes. Der britische Autor Fred Dynage, der sich intensiv mit Mitchells Leben beschäftigt hat, beschreibt ihn so.
Frank Mitchell war ein faszinierender Charakter, riesengroß und so stark, dass er ein Klavier mit einem Arm anheben konnte. Er konnte 2 erwachsene Männer tragen, jeden mit einer Hand. Mental aber war er auf der Stufe eines Kindes stehen geblieben. Er blickte auf eine lange Karriere als Gewalttäter zurück, war in Gefängnissen und Psychiatrien. Seine erste Festnahme war noch im Kindesalter, als er einem anderen Jungen das Fahrrad stahl und dafür in die Besserungsanstalt kam.
When he came out, it was a succession, as I say, of prison and psychiatric hospitals.
In dieser Zeit, während seiner zahlreichen Jugendstrafen in sogenannten Besserungsanstalten, wie das früher hieß, macht Mitchell die Bekanntschaft mit Ronnie und Reggie Cray, den berühmt-berüchtigten Cray-Zwillingen. Zu dieser Zeit konnten weder die Crays noch der junge Frank Mitchell ahnen, dass ihr Schicksal Jahre später eng miteinander verwoben sein sollte, während Frank Mitchell weiter von Gefängnis zu Gefängnis wanderte und schließlich in einer geschlossenen Anstalt landete, machten die Cray-Brüder als die Londoner Gangster Karriere. Getarnt als Nachtclubbesitzer waren sie in Wahrheit schlimme Finger. Mit Raubüberfällen, Schutzgelderpressung und Brandstiftung beherrschten sie die organisierte Kriminalität im Londoner East End. Nach außen waren sie nicht nur mit Stars wie Frank Sinatra oder Judy Garland befreundet, sondern sogar mit zahlreichen britischen Politikern, die später in brenzligen Situationen ihre schützende Hand über sie hielten. 1960 interviewte man sie sogar fürs Fernsehen.
A lot of people have got the impression from this trial that Clubland, London, is very tough. Do you think it is? You run a couple of clubs.
Well, in all clubs you get an occasional drunk, you know, and sometimes have to be slung out, and that's why there's doormen in there. But I suppose it's like Clubland all over the world, really. It's just the same as... I don't suppose it can be that bad, as people won't go to them, really, would they?
Ronald, what do you think about Clubland in London?
Well, I think most clubs are very respectable, you know, and I don't think there's any trouble at all in them, except occasionally.
Doch zurück zu Frank Mitchell. Bei all seinen Gefängnisaufenthalten entpuppte er sich bald als Ausbrecherkönig. So saß er Mitte 1957 wieder mal in der Psychiatrie Rampton Hospital ein. Zusammen mit einem weiteren Insassen bastelte er sich dort aus Sprungfedern seines Bettes Schlüssel und konnte mit einem Moped entkommen. Doch bald war ihm ein mutiger Straßenconstable namens Bernard Bridden auf der Spur. Und dessen Witwe Elsie beschrieb die Verfolgung so. Mein Mann hatte an diesem Wochenende Dienst und veranlasste eine Straßensperrung. Als Mitchell und seine Kumpane ankamen, gelang es Bernard, sie vom Moped zu reißen. Er wusste nicht, dass Mitchell eine abgesägte Flinte besaß und dachte, er hätte nur eine Axt. Dennoch gelang meinem Mann das Wunder, Mitchell zu entwaffnen und festzunehmen. Dafür wurde er später als Held gefeiert und erhielt die Tapferkeitsmedaille. Ich finde, die hat er wirklich verdient. Und Mitchell? Erklärte dem Richter in frechem Ton, es gibt kein Schloss, das ich nicht knacken kann. Wenn Sie mich in die Psychiatrie zurücksenden, werde ich dort garantiert auch wieder ausbrechen.
Anfang Juni 1958 war es dann wieder soweit. Zu dieser Zeit saß Frank Mitchell im Gefängnis Broadmoor, Grafschaft Berkshire. Was dort geschah, beschreibt Fred Dynage so.
He first met Ronnie Cray in Wandsworth Jail and they became friends.
Das erste Mal traf er Ronnie Cray im Gefängnis Wandsworth und sie wurden Freunde. Später dann nochmal im Gefängnis Broadmoor für psychisch Kranke. Mitchell war stets ein gewalttätiger Insasse. Im Broadmoor-Gefängnis sagte er zu Ronnie, ich möchte wieder frei sein. Würdest du mir helfen? Und Ronnie antwortete, ja, wir werden immer für dich da sein.
I really want to get parole. I really want to be freed. I'm okay now. I've not done anything for years. Would you help me? And Ronnie said, yes, we'll always help you. Don't worry about that, Frank.
Am 8. Juni gelang Frank Mitchell erneut die Flucht. Es war geradezu filmreif. Geschickt hatte er sich auch diesmal wieder einen Dietrich sowie eine Säge angefertigt, mit deren Hilfe er sich durch die Gitterstäbe am Fenster sägte. Dann hangelte er sich 27 Meter an der Dachrinne entlang, 6 Meter über dem Boden. In seinem Bett hatte er einen Dummy hinterlassen, sodass es aussah, als würde er nur schlafen. Als er ins Freie gelang, trug er einen alten Regenmantel über dem Gefängnishemd sowie eine kurze Hose. Waren all diese Hilfsmittel von seinem Freund Ronnie Cray in den Knast geschmuggelt worden? Möglicherweise wurde auch einer der Wärter bestochen. Denn eines war seltsam. Mitchells Flucht wurde erst am nächsten Morgen bemerkt, trotz der strengen Kontrollen, als er bereits untergetaucht war. Angesichts seiner Gefährlichkeit entschieden sich Polizei und Staatsanwaltschaft, den Geflohenen auch über die Medien suchen zu lassen. Wieder und wieder wurde im Fernsehen sein Foto gezeigt. Inzwischen wusste man auch, dass er sich mit einer Axt bewaffnet hatte. Am 9. Juni schrieb die Zeitung Daily Mirror,
der verrückte Axtmann Frank Mitchell konnte gestern in Broadmoor entkommen. Die Bevölkerung wurde gewarnt, dass Mitchell gefährlich ist. Überall wurden die Polizeikräfte verstärkt. In der vergangenen Nacht waren insgesamt 2000 Polizisten mit Suchhunden unterwegs. Mitchell ist mit einer Axt bewaffnet. Die Polizei warnt, falls er in die Enge getrieben wird, wäre er bereit zu töten.
Eine Grafschaft in Angst, die Stunden vergehen. Die Polizei lässt Mitchells ehemalige Wohnung beschatten. Auch einige seiner kriminellen Freunde werden verhört. Alles vergeblich. Da der Geflüchtete nicht nur bewaffnet und gewaltbereit, sondern auch psychisch krank ist, geht von ihm eine besondere Gefährlichkeit aus. Ein Psychiater warnt öffentlich, dass Mitchell weder Mitleid noch Grenzen kennen wird, wenn er sich irgendwo versteckt. Alle zittern. Niemand ahnt, dass er bereits seit den Morgenstunden 2 Geiseln in seiner Gewalt hat. Es handelt sich um ein altes Ehepaar, Edward und Eva Pax. Mitchell ist in ihr Haus eingebrochen, die Axt in der Hand. Edward Pax schildert später die gefährliche Situation so.
Ich befand mich noch im Schlafzimmer, als ich da draußen Geräusche hörte. Ich sah den Mann am Garagentor, aber dann kam er durchs Fenster und lief mit erhobener Axt auf mich zu. Den ersten beiden Schlägen konnte ich ausweichen, aber schließlich erwischte er mich mit dem Griff der Axt. Meine Frau schrie, er befahl ihr, still zu sein. Er sei aus dem Gefängnis ausgebrochen, sagte er und drohte uns, er hätte keine Probleme damit, uns zum Schweigen zu bringen. Ich wurde von seinem Schlag ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, wie er meine Frau würgte. Als er bemerkte, dass ich wieder bei Bewusstsein war, hörte er damit auf. Wir versprachen ihm, ihm zu helfen, wenn er uns nur in Ruhe lässt. Er wollte eine Tasse Tee. Peggy machte sie ihm. Dabei hielt er die ganze Zeit drohend seine Axt in der Hand.
Anfänglich hatte ich mich unter dem Bett versteckt, aber Mitchell sah mich und zog mich brutal hervor. Er hätte mich erwürgt, wenn Edward nicht rechtzeitig wieder zu Bewusstsein gekommen wäre. Dann riss er Kleidung von meinem Mann aus dem Schrank und zog sie an. Als er sah, wie ängstlich ich war, sagte er: Sie sind aufgeregt? Was soll ich erst sagen? Hinter mir ist die ganze Polizei her. Dann verlangte er, dass ich ihm die Füße wasche, die voller Schnittwunden waren, denn er kam barfuß. Unsere Tortur als Gefangene dauerte 1,5 Stunden. So lange mussten wir ihn und seine Axt ertragen. Dann endlich nahm er unseren Autoschlüssel, rannte nach draußen zur Garage und flüchtete mit unserem Wagen.
Seine Flucht dauert nur einen Tag. Der Fahndungsdruck der Polizei hatte Erfolg. Mitchell wird unter spektakulären Umständen festgenommen. Bei der Bevölkerung hat er seinen neuen Namen längst weg. The Mad Axeman, der verrückte Axtmann. Selbst im Gerichtssaal macht er diesen Namen alle Ehre, indem er dort 6 Polizisten und 4 Assistenten einfach niederringt und dabei brüllt: Zusammen tut ihr Bastarde stark, aber alleine seid ihr nichts.
Als er mit dem Gesicht nach unten und in Handschellen vor den Richtern auf dem Boden liegt, lautet das Urteil lebenslänglich. Mitchell nimmt den Richterspruch mit ausdruckslosem Gesicht entgegen. Was geht wohl in ihm vor? Niemand kann es sagen. Um einen weiteren Ausbruch zu verhindern, schickt man den Gefangenen ins Gefängnis Brixton, wo die Zellen teilweise aus Stahl sind. Dort muss Mitchell Fußeisen und eine Kugel am Bein tragen.
Doch wer annahm, dass seine Gewaltattacken damit beendet waren, der irrte sich. 1962 berichtet der Londoner Mirror entsetzt darüber, dass Mitchell in Brixton schon wieder durch extreme Aggression gegenüber seinen Gefängniswärtern auffällig geworden war. Zur Strafe unterwarf man ihn dem sogenannten Birching, das ist Auspeitschen mit Birkenruten. Ausgerechnet bei dieser Prozedur gelang es Mitchell, aus seiner Zelle zu fliehen, auch wenn die Wärter ihn sofort wieder fanden. Jetzt reichte es ihnen. Die Strafbehörden entschlossen sich, ein weiteres Exempel an Frank Mitchell zu statuieren. Sie schickten ihn für den Rest seines Lebens ins düstere Gefängnis Dartmoor. Dort, mit feuchten Wänden und in der windigen Einsamkeit des Dartmoors, würde er keinen Schaden mehr anrichten können. So näherte sich an einem regnerischen Tag der vergitterte Gefängniswagen aus Brixton dem Dartmoor-Dorf Princetown, hielt vor dem großen vergitterten Torbogen, durfte schließlich passieren und fuhr den Gefangenen Frank Mitchell bis vor das schwer bewachte Eingangstor, wo man ihn mit kalten Blicken in Gewahrsam nahm.
Es dauerte nicht lange, bis die Gefängnisverwaltung in Princetown feststellen konnte, dass ihr Insasse Frank Mitchell im System des Dartmoor-Gefängnisses sein Wesen völlig verändert hatte. Er war ruhiger geworden, auch freundlicher. Da zum System des Gefängnisses gehörte, dass die Gefangenen bei guter Führung zu Arbeiten im Außenbereich der Anlage eingesetzt werden, brachte dies auch für Mitchell einige Erleichterungen. Das angrenzende Moor und die Abgeschiedenheit ließen das Gefängnis wie auf einem Präsentierteller stehen. Wohin sollte man hier wohl fliehen? Doch in Wirklichkeit war nichts, wie es schien. Der einst so gefürchtete Axtmann gab sich zwar friedlich, doch insgeheim hoffte er dafür auch mit einer Begnadigung rechnen zu können. Durch sein gutes Betragen hatte er inzwischen erreicht, dass er ein Maximum an Freiheiten genießen durfte. Gut, später würde der Gefängnisdirektor herausfinden, dass Frank Mitchell einige Gefängnisinsassen und Wärter geschickt gegeneinander ausgespielt hatte, auch durch Mobbing, aber da war es schon zu spät. Was wirklich am 12. Dezember 1966 im Dartmoor Prison geschah, beschreibt aufgrund seiner Forschungen Frank Gynage.
What he did there was quite extraordinary.
Was er dort tat, war außerordentlich. Sein Verhalten war vorbildlich. Deshalb erlaubte man ihm, draußen zu arbeiten. Manchmal durfte er sogar in einen benachbarten Pub gehen und ein paar Drinks nehmen. Das alles ist wahr. Er nahm auch ein Taxi nach Okehampton, um einen kleinen Vogel zu kaufen. Und es wurde behauptet, er hätte sogar ein paar Freundinnen gehabt, die er besuchte. Der Gefängnisdirektor versprach: Ich werde eine Begnadigung für Sie beantragen. Doch nichts passierte, 4 Jahre lang. Frank wurde immer unruhiger und schickte eine Nachricht an Ronnie, in der er diesen an sein Versprechen erinnerte, Frank bei einer Begnadigung zu helfen. Die Crays hatten ja Kontakte. Ronnie sprach mit seinem Bruder Reggie und sagte, das wäre doch was, wenn wir Frank da rausholen könnten. Wir bringen ihn nach London an einen sicheren Platz, dann wenden wir uns anonym an den Innenminister Roy Jenkins und bitten um Begnadigung für Frank Mitchell. Ronnie fand, das würde ihn und Reggie absolut unbesiegbar erscheinen lassen, also beschlossen sie, Frank Mitchell aus Dartmoor zu befreien.
We'll get parole for him, and then he'll go back to Dartmoor, serve out his sentence, and he'll be a free man again. Ronnie said this is going to make us look absolutely invincible. Reggie sort of went along with it, and they decided they would try and free Frank Mitchell from Dartmoor, and they did it quite simply.
Ihr Plan war simpel. Ein paar ihrer Männer fuhren nach Dartmoor, als Mitchell gerade zum Arbeiten draußen im Moor war. Er fragte den Wärter, kann ich kurz das Dartmoor-Pony da drüben füttern? Der Wärter ließ ihn gehen. Frank lief vor bis zur Straße, wo das Auto auf ihn wartete, mit dem er zu einem sicheren Haus nach London Barns gebracht wurde.
Das Versteck übrigens, in dem Frank Mitchell untergebracht wurde, war eine Wohnung, die die Cray-Brüder schon öfter angemietet hatten. Hier sollte Teil 2 ihres Plans beginnen. In einem anonymen Schreiben wandten sie sich an den britischen Innenminister Roy Jenkins, um ihn um Begnadigung für Frank Mitchell zu bitten. Doch der Innenminister, der durch die erneute Flucht Mitchells unter großem politischen Druck stand, konnte nur ablehnen. Es drohte eine Staatskrise. Im Unterhaus forderten dann 5 konservative Abgeordnete eine Sonderkommission, die Mitchells Flucht und seine vielen Freiheiten im Gefängnis untersuchen sollten. Der Innenminister musste sich zerknirscht entschuldigen, während einige Abgeordneten forderten, zurücktreten, zurücktreten. Und die konservative Zeitung Daily Sketch schlagzeilte, dieser letzte der 562 Gefängnisausbrüche in diesem Jahr ist der alarmierendste. Sogar alarmierender als die letztjährige Flucht des Spions George Blake aus dem Gefängnis Wentworth.
Natürlich suchte auch weiterhin ein großes Polizeiaufgebot nach Mitchell mit Hubschraubern und hunderten Polizisten. Man vermutete ihn noch immer im einsamen Dartmoor. In Wirklichkeit saß er jedoch weiter in seinem Londoner Versteck. Die Cray-Brüder hatten ihm zur Abwechslung eine junge Frau vorbeigeschickt, eine Prostituierte. Zu allem Überfluss verliebte sich Mitchell auch noch in sie, was die Sache kompliziert machte. Oft bekam er Wutanfälle und war nur schwer in Zaum zu halten. In seiner Unruhe schrieb er unter dem Decknamen Smith 4 Briefe an Boulevardzeitungen, in denen er erneut darum bat, dass man sich für die Begnadigung Frank Mitchells einsetzen sollte. Ronnie und Reggie Cray wurden immer nervöser. Die Sache war vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Dann trafen sie eine Entscheidung.
Am 12. Tag erschienen die Cray-Gangster Dunnell, Foreman und Wildbread im Versteck und forderten Frank Mitchell auf, wieder ins Gefängnis zurückzukehren. Er wollte unbedingt noch bis nach Weihnachten in der Wohnung bleiben, doch das wurde ihm nicht erlaubt. Und als er das Versteck mit den Männern verließ, ohne Gepäck, auch ohne die junge Frau, angeblich würde sie ihm in einer Stunde folgen, ließen ihn dann Foreman, Dunnell und Whitebread in ihr Auto einsteigen. Kurz darauf hörten Zeugen 5 Schüsse, ganz offensichtlich im Auto.
Ein paar Minuten danach, so später die polizeilichen Ermittlungen, kehrten Foreman, Donahue und Whitebread in die Wohnung zurück. Dort wählte Whitebread eine Telefonnummer und meldete, »The dog is dead«, »Der Hund ist tot«. Anschließend nahmen sie Mitchells Sachen mit, verbrannten einiges und reinigten alles von Fingerabdrücken. Aber was passierte mit der Leiche? Frank Dinitz weiß es.
Then said Freddie Foreman in his autobiography, Frank Mitchell's body was taken.
Dann, so Freddie Foreman in seiner späteren Autobiografie, wurde Mitchells Leiche zur Küste gefahren, in Hühnerdraht gewickelt und ins Meer geworfen. Niemand hat jemals seinen Körper gefunden. Tatsächlich wurden Ronnie und Reggie Cray, Foreman und der ältere Cray-Bruder Charlie, später vor Gericht gestellt, aber freigesprochen, weil es keine Zeugen und keine Leiche gab.
Auch wenn Ronnie und Reggie Cray mit ihrer Firma, wie sie die mit ihnen verbundenen Gangstern nannten, in dieser Sache straffrei ausgingen, irgendwann mussten auch sie sich verantworten. 1967 wurden sie von Scotland Yard wegen verschiedener anderer Morde und wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags festgenommen. Beide wurden zu 30 Jahren Haft verurteilt. 1985 wurde übrigens entdeckt, dass sie aus ihren Zellen heraus eine gut gehende Agentur für Bodyguards betrieben. Allein Frank Sinatra, der große Weltstar, schon immer wegen seiner guten Kontakte in die Unterwelt bekannt, hatte 18 Mitarbeiter dieser aus dem Gefängnis heraus arbeitenden Agentur beschäftigt. Ronnie Crays Ende war weniger erfreulich. Er wurde schizophren und starb 1995 in der Psychiatrie. Sein mittlerweile krebskranker Bruder Reggie wurde im August 2000 entlassen und starb kurz danach. Sein Tod war ein vielbeachtetes Ereignis in England. Londons Unterwelt organisierte ein pompöses Begräbnis für ihn. 6 schwarze Pferde zogen eine schwarze Kutsche mit dem Sarg durch Londons Straßen. Das Ganze wirkte wie ein Staatsbegräbnis.
On the 11th of October 2000.
Am 11. Oktober 2000 ging der Leichnam von Reggie Cray auf eine letzte lange Reise durch East London bis zu seiner Begräbnisstätte. Tausende Trauernde auf der Straße erwiesen ihm die letzte Ehre. Sein blutiges Regiment, im Einklang mit seinem Bruder, endete bereits 30 Jahre früher, als beide wegen Mordes ins Gefängnis kamen. Aber warum wurden 2 verurteilte Mörder dermaßen von der Öffentlichkeit verehrt?
War es vielleicht die Faszination des Bösen, das die Menschen so beeindruckte? Oder dass das Leben der Cray-Brüder einen Hollywood-Film entsprungen schien? Es wird für immer ein Rätsel bleiben. Auch der dritte Bruder der Cray-Zwillinge saß noch im Gefängnis. Er hatte sich wegen Kokainschmuggel im Wert von 69 Millionen Pfund zu verantworten und starb nur wenige Monate nach Reggie, der letzte in der Familie der Crays. Sie alle hatten noch erlebt, dass ihr Gangstertum 1990 zum ersten Mal verfilmt wurde und weitere Verfilmungen folgten und ließen Londons gefährlichste und gefürchtetste Verbrecher auf diese Weise weiterleben. In England schaudert man noch heute, wenn man ihre Namen hört.
Britpod Crime, England's mystery crime stories.